Ja, ich grüße euch nochmal ganz herzlich. Schön, dass wir in so großer Anzahl heute Morgen zusammen sind, als wir da gesessen sind. Kurz vor 10 habe ich gedacht, oh, heute sind die meisten Leute im Urlaub, aber scheinbar sind Leute im Urlaub und gleichzeitig auch noch hier heute Morgen. Ja, ich freue mich, dass wir so Leute haben, die so schnell denken können und die Situation so schnell erfassen. Ich hoffe, das ist nicht so eine Einmalgeschichte, sondern dass das jeden dass das wirklich jeden Tag so sein kann, Susi. Ja, tatsächlich soll es in der Predigt heute Morgen um Klimawechsel gehen. Und ich bin fest davon überzeugt, ja, wir brauchen Klimawechsel. Und ich meine damit nicht, wie es Michael auch schon angedeutet hat, nicht die dramatischen Wetterereignisse, die wir in den letzten Wochen und auch noch aktuell mit ihren verheerenden Folgen jeweils präsentiert bekommen in den Nachrichten und in den Zeitungen. Ich meine das aus den Fugen geratene geistliche Klima zwischen den Menschen und Gott und auch zwischen Menschen untereinander. Da brauchen wir dringend einen Klimawechsel. Und es gibt einen Text im Neuen Testament, der die menschlich-göttliche Beziehung und den notwendigen Klimawechsel und der in dieser Geschichte auch tatsächlich erfolgt, dieser Text beschreibt das wunderbar. Johannes, im Johannesevangelium steht dieser Text, den kennt ihr alle, ihr habt ihn vermutlich seither nicht mit Klimawechsel in Zusammenhang gebracht, aber wenn ihr ihn jetzt hört und mitlest, dann ist euch klar, wo da der Zusammenhang besteht. Johannes erzählt da, wie sich ein göttliches, wie sich ein tödliches Unwetter zusammenbraut und allein der Klimawechsel, der dann innerhalb dieser Geschichte stattfindet, verhindert das Unheil, das sich da heraufbeschwört. Ich lese diesen Text einmal, er steht im Johannesevangelium in Kapitel 8. Wir können das ja an der Folie mitlesen. Johannes, Kapitel 8, die Verse 2 bis 11. Und früh morgens kam er, nämlich Jesus, wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Soweit dieser Text. Ihr merkt, da spielt der Klimawechsel eine ganz entscheidende Rolle in dieser Geschichte, die sich da tatsächlich am frühen Morgen im Tempel damals in Jerusalem abgespielt hat. Auf dem Tempelberg, auf dem Tempelplatz gab es verschiedene Gebäudeteile, die sich gut für so einen Unterricht, wie der da spontan zustande gekommen ist, eigneten. Und es ist, wie unser Text sagt, noch früh am Morgen. Jesus kommt vom Ölberg zurück, wo er übernachtet hat. Und er hat Zulauf. Alles Volk will ihn hören. Ich bin froh, dass das auch heute Morgen so ist, dass viele Menschen beieinander sind, wir hier in unserer Gruppe, aber darüber hinaus noch an vielen anderen Orten auch, dass Menschen zusammen sind, um auf Jesus zu hören, auf sein Wort. In Kirchen, in Gemeinden, vor Bildschirmen, vielleicht schaut uns der ein oder andere auch aus dem Urlaub zu, irgendwo, vielleicht sogar im Ausland, heute übers Internet ja möglich, oder sonst irgendwo in einer schönen Region in Deutschland. Dann grüßen wir euch ganz herzlich von dieser Stelle hier. Auf diese Art und Weise sind wir auch miteinander verbunden. Ja, das ist schön und gut, dass das so ist, dass immer noch Menschen zusammenkommen. Auch, und das muss man auch sagen, wenn es wirklich besorgniserregende Austrittszahlen aus den beiden Großkirchen gibt, die das auch ja festhalten. Über 400.000 Menschen sind im letzten Jahr aus den beiden Kirchen zusammen ausgetreten. Fast in beiden etwas über 200.000. Und das ist nicht das erste Mal, sondern das ist eigentlich schon eine ganze Reihe, wo in dieser ähnlichen Größenordnung Menschen aus unterschiedlichen Gründen die Kirchen verlassen. Und ihr Lieben, es ist nicht egal, auf was wir hören in unserer Zeit. Glaube springt uns nicht an wie eine Zecke, wenn wir über eine Wiese gehen. Glaube kommt aus dem Hören auf das Wort Gottes. Glaube kommt aus der Predigt, so sagt uns die Bibel das eindeutig. Aus dem unmittelbaren Hören auf Gottes Wort. Und wo immer es möglich ist, da gebt diesem Hören auf Gottes Wort Priorität, dass man den Sonntagmorgen einfach reserviert für Gott und sein Wort. Es ist ja in unseren Tagen modern, und ich denke, es ist auch gut, dass man sich bewusst und gesund ernährt. Und viele Menschen machen das. Die lassen sich die Lebensmittel, die sie dann teuer auch einkaufen, etwas Gutes muss ja auch teuer sein, die lassen sich das tatsächlich etwas kosten. Aber die geistliche Aufnahme, die wird in unseren Tagen vernachlässigt. Wir gönnen uns Gutes zum Essen und zum Trinken für unseren Körper. Das ist auch gut. Aber die geistliche Nahrungsaufnahme, die sollte dabei nicht zu kurz kommen. Jesus hat damals kein Obst verteilt, als er im Tempel gewesen ist. Sondern er hat zum Glauben und zur Nachfolge aufgerufen. Und das soll immer wieder auch Teil der Predigt sein. Auch heute Morgen geht es darum, dass wir im Glauben wachsen, dass wir fest werden, dass wir fest bleiben oder dass wir zum Glauben finden, wo das vielleicht noch nicht erfolgt ist in der Vergangenheit. Darum geht es, immer und immer wieder zum Glauben zu rufen und im Glauben zu wachsen. Und mitten in diese Unterrichtseinheit, die da frühmorgens auf dem Tempelberg stattfindet, da platzen jetzt die Schriftgelehrten und Pharisäer mit dieser Frau im Schlepptau auf. Wir wissen nicht, was im Einzelnen geschehen ist, wo die Frau die Nacht verbracht hat, was das eigentliche Vergehen gewesen ist. Aber jetzt ist sie in heftige Turbulenzen geraten, als hätte sie sich wahrscheinlich nicht so ausgedacht. Da braut sich ein tödliches Unwetter zusammen über ihrem Leben. Und dann, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Mose sagt, solche Menschen sollen gesteinigt werden. Was sagst du? Was würdet ihr sagen in so einer Situation? Ja, was soll man da noch sagen? Was soll man da noch sagen? Auf frischer Tat ertappt bei klarer Gesetzeslage für solche Dinge, da ist die Rechtsfrage eigentlich ziemlich eindeutig. Was damals eher zur Ausnahme gehört hat, das ist heute tragischerweise an der Tagesordnung, bis hinein in christliche Familien, bis hinein in fromme Kreise, bis hinein in Gemeinden. Hier haben wir es leider schon mit einem Scherbenhaufen zu tun. Aber von Anfang an war das anders gedacht, als Gott diese Welt und uns Menschen gemacht hat. Ehe ist Gottes wunderbares Angebot an uns Menschen. die kleine Zelle zwischen zwei Menschen, zwischen zwei ergänzungsbedürftigen Menschen, die hat Gott so geschaffen, dass daraus eine neue Einheit werden kann. Das sind zwei ergänzungsbedürftige Personen. Es ist erstaunlich, in die Hand von Mann und Frau hat Gott die Zukunft der Menschheit gelegt. Damit Nachkommen entstehen, braucht es einander von der Zeugung über die Erziehung und Prägung unserer Kinder. Auch in vielen anderen Dingen. Unsere Welt wär arm, wenn es nicht beide Komponenten geben würde. Ich denke mal, die Häuser, die von Männern eingerichtet werden, die würden irgendwie so funktional eben sein. Spartanisch, alles, was man braucht. Wohnlich wird es meistens erst, weil die Frauen mitsprechen und die Hand da mit anlegen. Viele andere Dinge auch noch. Die weibliche Sicht auf die Dinge, die ist oft ganz, ganz wichtig. Auch vielleicht in hitzigen Diskussionen, dass da mal jemand sagt, lass mich das mal aus meiner weiblichen, fraulichen Sicht auch sagen. Wir brauchen einander. Auch in unserer Ehe ist das so. Meine Frau kocht und ich esse. Ja. Aber es ist natürlich nicht nur so einfach. Es gibt auch Dinge, die mache ich dann, wenn es vielleicht um die Autos geht oder um handwerkliche Dinge oder sonst was. Da ergänzen wir uns auch, weil wir ergänzungsbedürftig sind. Aber mit dem Essen, das ist tatsächlich so. Also, ja, dreimal am Tag. Also jedenfalls beim Mittagessen, beim Frühstück bin ich auch ein Stück mit beteiligt. Und ich vermute mal, ich bin nicht der Einzige, wo das so oder ähnlich ist. Ja, Ehe ist das Modell für Jesus und seine Brautgemeinde. Das ist das Modell. Jesus ist der Bräutigam und wir als weltweite Gemeinde, wir sind die Braut. Und deshalb ist Ehe auch so angefochten. Der Teufel will das zerstören, er will das aushöhlen, gerade auch in unseren Tagen. Und trotzdem, Gottes Modell, Ehe zwischen Mann und Frau unter der Führung von Gott, unter der Führung von Jesus, unter der Führung vom Geist Gottes, das ist nach wie vor konkurrenzlos. Und das ist gut so, dass das so ist. Aber zurück zu diesem Scherbenhaufen, den wir da präsentiert bekommen haben. Da stehen sie nun. Im Zentrum die Frau, im Kreis um sie herum die geistlich interessierten Zuhörer von Jesus, die vorher schon da gewesen sind, als Jesus gelehrt hat, und natürlich auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Kennt ihr solche eindeutigen Situationen auch, wo es relativ klar ist, wer ist der Gute und wer ist der Böse oder wer ist der Schlechte? Als frommer Betrachter muss man sich da eigentlich nicht schlecht fühlen, oder? Wenn die Dinge so eindeutig und so klar sind, da die Schuld, dort die Ordnung, Recht muss doch auch Recht bleiben. Wie sagt man im Volksmund, wer mit dem Feuer spielt, der verbrennt sich eben halt die Finger. Das kann passieren oder das passiert dann. An dieser Klimakatastrophe ist die Frau selber schuld. Auf den ersten Blick scheint das alles ziemlich klar zu sein. Aber der Grat zwischen noch Recht haben und schon Unrecht haben, der ist oft recht schmal. Je schneller wir zu einer Einschätzung und zu einem Urteil kommen, je größer ist auch die Gefahr, dass wir Wesentliches nicht berücksichtigt haben. Interessanterweise, dieser Mann, der taucht gar nicht auf. Im Gesetz steht aber eindeutig, dass beide bestraft werden müssen. Ich denke, es ist uns allen schon passiert, dass wir zu schnell und zu wenig gründlich geurteilt haben. Also mir ist das jedenfalls schon öfter passiert. In Gedanken sowieso, da sind wir ja meistens recht schnell, aber dann auch in der Praxis. Das passiert uns. Und man glaubt es oft nicht selber nicht, dass man so viele Steine in den eigenen Taschen hat. Da ist eine entsprechende Situation und plötzlich hat man Steine in der Hand. Und wenn man Steine in der Hand hat, dann werden sie oft auch geworfen. Natürlich sind es meistens keine echten Steine, sondern diese Steine, die bestehen dann aus Worten, die wir jemand anderes an den Kopf werfen. Oder Anrufe oder E-Mails oder was weiß ich, alles Mögliche im übertragenen Sinn Steine, die wir dann auf den anderen werfen. Ich weiß es aus der Seelsorge, wie heftig es Menschen trifft, wenn man sie vorschnell be- und verurteilt. Die einen, die ziehen sich dann zurück, tauchen plötzlich nicht mehr auf, verschließen sich. Andere, die teilen dann auch aus, was der kann, kann ich auch. Ihr Lieben, wenn wir hier schuldig geworden sind, und ich denke, es gibt fast niemand, der hier nicht wenigstens gedanklich schuldig geworden ist, dann sollten wir das vor Gott bekennen und sollten das vor ihm aussprechen und um Vergebung bitten. Und was möglich ist, auch mit der Person oder mit den Personen, die das betrifft, damit wieder Shalom entsteht, damit wieder Friede da sein kann. Friede zwischen Gott und mir als dem, der schuldig geworden ist, und auch Shalom, Friede zwischen Menschen, die es betrifft, damit die Klimakrise nicht dauernd da zwischen uns hängt und schwelt. Beim genauen Hinsehen von dieser Situation, ihr habt die vermutlich auch vor Augen, wie die da stehen, die Frau in der Mitte, beim genauen Hinsehen, da merken wir, diese Frau, das ist gar nicht die einzige Sünderin in dieser Gruppe, die da beieinander ist. Den Schriftgelehrten und Pharisäern geht es eigentlich gar nicht um die Sünde und um die Bekämpfung. Dazu hätten sie Jesus nicht gebraucht. Das hätten sie auch alleine hinbekommen. Sie wollen Jesus eine Falle stellen, so hat es unser Text ja auch gesagt. Verlogene Scheinheiligkeit in geballter Art und Weise steht da zusammen. Scheinheiligkeit in den Herzen von frommen Männern. Sie benutzen diese Frau skrupellos für ihr eigenes Ding. Das ist eigentlich schändlich. Kalte Religion kann gnadenlos sein. Kalte Religion kann gnadenlos sein. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon erlebt und hoffentlich sind wir nicht Teil von solcher kalten Religion auch schon gewesen. Das Spiel war von den Schriftgelehrten und Pharisäern: Verurteilt er die Frau, dann muss er seinen Gegnern Recht geben. Und er ist auch nicht mehr der Freund der Zöllner und Sünder, den er sich, zu dem er geworden ist, weil er auf die Menschen zugegangen ist, die schuldig geworden sind. Billigt er aber den Ehebruch, dann ist jedermann klar, dass er es mit Gottes Geboten nicht wirklich ernst meint. Und das wollte Jesus natürlich auch nicht. Was tut Jesus? Das ist interessant, was er tut. Mehrere Dinge. Er beugt sich nieder und schreibt oder malt mit dem Finger auf die Erde. Die erste Frage, die uns natürlich da anspringt, ist: Was hat er denn geschrieben oder gemalt? Weiß jemand das? Ich höre nichts. Ja. Wir wissen es nicht. Viele meinen, und das ist so die erste Reaktion, er kann nur Gnade in den Sand oder auf den Boden geschrieben haben. Andere meinen, er hat gar nicht wirklich etwas geschrieben, sondern er hat einfach so im Sand auf dem Boden gemalt, um seinen Gegnern, den Pharisäern und Schriftgelehrten, seine Verachtung entgegenzubringen. Mit Leuten wie euch will ich nichts zu tun haben. Euch gucke ich nicht mal an. Ihr seid so eine verlogene Bagage. Da wende ich mich ab und gucke euch nicht ins Gesicht. Was er wirklich geschrieben oder gemalt hat, das muss offen bleiben.
Aber ihr Lieben, was für eine Geste. Was für eine Geste liegt dem, was Jesus da tut, zugrunde. Jesus beugt sich herab. Er beugt sich herab. Was für ein Moment für diese Frau. Der Sohn Gottes beugt sich herab. Verurteilung, die geschieht ja meistens von oben herab. Also wenn ich das richtig im Kopf habe, und manchmal sieht man ja Bilder vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, dann sitzen die auch etwas erhöht. Ist das richtig, Alex? Ja. Also Urteile, auch gerechte, richtige Urteile, die geschehen meistens von oben herab. Wenn das vielleicht auch nicht so gemeint ist, aber die Situation ist so, dass sie von oben herab geschehen. Jesus beugt sich herab. Mit dieser Geste des Herabbeugens, da deutet sich schon der Klimawandel an. Da verändert sich etwas. Das Neue Testament übrigens, das beginnt mit Herabbeugen. An Weihnachten, als Gott Jesus in diese Welt sendet, beugt er sich zu uns Menschen herunter. Er nimmt sich unser an. Wenn Jesus sich hier herabbeugt, dann ist das kein Einzelfall. Das ist Programm, das ist Teil des Neuen Testaments, das ist Teil des Evangeliums. Gott kommt uns entgegen, er beugt sich herab zu uns Menschen allgemein, indem er uns Jesus gesandt hat. Und er tut es ganz persönlich in unsere Lebenssituation hinein. Hier ist es ganz konkret bei dieser Frau. Ich habe mich gefragt, und ich frage das heute Morgen auch euch, kann man eigentlich in gebeugter Haltung Steine werfen? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Vielleicht muss es mal probieren, dass man sich einfach niederbeugt und dann versucht, Steine zu werfen. Ich glaube, das gelingt irgendwo nicht. Man muss am besten stehen. Und dann kann man ausholen und dann kann man werfen. Aber wenn man in gebückter Haltung auf dem Boden ist, kann man, glaube ich, schlecht Steine werfen. Jesus beugt sich nicht nur nieder, sondern er trifft auch kein schnelles Urteil. Er gewinnt Zeit mit diesem, indem er schreibt oder auf den Boden malt. Er lässt sich Zeit. Wie viele Wunden wurden geschlagen, weil wir vorschnell geurteilt haben und von oben herab. Als die Pharisäer ihn drängen, das ist ihnen wahrscheinlich auf den Geist gegangen, dass Jesus sie da gar nicht beachtet und auf dem Boden herummalt, da drängen sie in ihn und haben wahrscheinlich ihre Frage noch einmal wiederholt: Was sagst du als Lehrer? Und dann sagt Jesus diese bekannten Worte: Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Interessant, Jesus kennt das Gesetz und er löst das Gesetz in diesem Moment auch nicht auf. Er weiß, dass auf Ehebruch die Todesstrafe steht. Er wischt das nicht weg, was nicht weggewischt werden kann. Da ist offensichtlich etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Weil Gott der Ehe so große Bedeutung zumisst, deshalb steht auch dieses hohe Strafmaß im Raum. Vollzug von Todesstrafe war allerdings zur Zeit Jesu den römischen Besatzungsmächten, der römischen Besatzungsmacht vorbehalten. Also die Juden durften nicht einfach jemand steinigen, auch wenn das sicher passiert ist. Beim Stephanus war das so eine schnelle Reaktion. Also sie durften die Strafe nicht vollziehen, aber vor dem Gesetz war die Strafe klar. Und es ist interessant, dass keiner von den klugen hohen Priestern und Schriftgelehrten Protest einlegt und sagt: Ja, aber solche Bedingungen, die du da stellst, die kennt das Gesetz nicht. Wenn wir nach diesen Gesichtspunkten urteilen würden, dann könnten wir nie ein Urteil vollstrecken, weil irgendjemand hat immer Schuld auf sich geladen. Und auch die Bundesrichter sind keine Menschen, die noch nie etwas falsch gemacht haben. Aber interessant, da kommt in diesem Moment keiner drauf und niemand wirft das in den Raum. Innerlich werden sie überführt vom Wort Gottes und von der Autorität von Jesus. Und da stehen sie mit betroffenen Gesichtern. Und dann fallen ihnen vermutlich die eigenen begehrlichen Blicke ein, die sie auch schon gehabt haben. Ihre unreinen Gedanken aus der Vergangenheit. Als durchschaute, halten sie es in der Gegenwart von Jesus nicht mehr aus. Sie werden überführt durch ihr eigenes Gewissen. Und einer nach dem anderen verlässt den Platz. Es ist der Geist Gottes, der das bewirkt, was hier geschieht. Alle Moralpredigt kann das nicht bewirken, was der Geist Gottes tun kann. Nämlich Erkenntnis der eigenen Schuld. Und offensichtlich ist das in diesem Moment passiert. Und mit jedem, der sich da davonschleicht, heimlich und still, da verändert sich das Klima für die Frau. Wäre interessant zu wissen, was da in ihr vorgegangen ist, wie sie das wahrgenommen hat, ob sie es überhaupt wahrgenommen hat. Wir wissen nicht, was in diesen wenigen Minuten im Herzen von dieser Frau passiert ist. Ist da Vertrauen, ist da Glauben gewachsen? Jedenfalls bleibt sie da. Sie nützt die Gunst der Stunde, den Moment nicht, um sich auch davon zu schleichen. Sie bleibt da. Vermutlich weiß sie intuitiv, dieser Jesus, in dessen Nähe sollte ich bleiben. Ich denke, sie ahnt, er ist anders wie die anderen, die sich jetzt davon geschlichen haben. Und so ist es auch. Jesus ist anders als die, die sich davon gemacht haben. Und dann wendet er sich der Frau zu. Auch das, diese Geste, er wendet sich dieser Frau zu, die vorhin noch als die einzig Schlechte scheinbar in dieser Runde gestanden hat. Und er fragt sie, Frau, wo sind Sie? Hat dich niemand verurteilt? Und dann sagt die Frau, niemand, Herr. Sie sagt nicht nur niemand, sondern sie sagt niemand, Herr. Da wird schon etwas deutlich, dass sie etwas erkannt hat, mit wem sie es hier zu tun hat. Sie erkennt Jesus als ihren Herrn an. Und dann sagt Jesus, wenn dich die strengen Vertreter des Gesetzes nicht verurteilt haben, dann verurteile ich dich auch nicht. Was für eine Wendung in dieser Geschichte. Was für eine Wendung. Was für eine Perspektive tut sich da auf. Und dann sagt Jesus, geh hin. Geh hin, du bist frei. Du kannst gehen. Und er fügt noch hinzu, sündige ab jetzt nicht mehr. Jesus legt den weiteren Verlauf dieser Geschichte in die Hände von dieser Frau. Sie hat es selber in der Hand, was jetzt aus ihrem Leben wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manches Mal denken wir, Schuld und Sünde wäre das große Problem in unserer Welt und in unserer Zeit. Aber Lieben, das ist nicht so. Schuld und Sünde ist nicht wirklich das große Problem von unserer Zeit. Für Schuld und Sünde wurde ein Preis bezahlt. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um für alle Schuld, für alle Schulden dieser Welt, auch die schlimmsten, zu büßen und dafür den Preis zu bezahlen, egal wie schlimm die Dinge auch sind. Das Problem, ihr Lieben, das Problem ist die fehlende Einsicht. Das Problem ist die fehlende Einsicht, wenn jemand nicht erkennt, dass er das Falsche getan hat oder tut. Wenn wir anfangen zu feilschen und aufzurechnen und auf den und auf jene deuten und dann eben sagen, ja, wenn der Und wenn die nicht, dann muss ich doch auch nicht. Der Schlüssel zur Vergebung, der Schlüssel zur Vergebung, zu einem Neuanfang, das ist ein einsichtiges Herz. Das ist ein großartiges Geschenk, wenn man ein einsichtiges Herz bekommt. Nach dem Ehebruch mit Bathseba, da kommt David in Psalm 32 zur Einsicht und er sagt, als ich es verheimlichen wollte, und er sagt das in seiner blumigen Sprache, verschmachteten meine Gebeine. Wir würden heute wahrscheinlich sagen, mir ging es körperlich hundsmiserabel. Tag und Nacht hat mich das beschäftigt. Mir ging es elend schlecht. Und dann aber, als ich meine Schuld bekannte, als ich zu dem gestanden bin, als ich es eingesehen habe, da hast du mir die Schuld vergeben. Zerbrochene Beziehungen, die hinterlassen in aller Regel in unserem Leben tiefe Spuren. Für die Beziehung mit Gott, ihr Lieben, da gelten andere Maßstäbe. Wenn Gott Schuld vergibt, dann ist die vergeben. Dann wird nicht mehr daran gedacht. Volle Vergebung, weil ein anderer bereits dafür bezahlt hat, weil Jesus dafür bezahlt hat. Vorhin haben wir es in dem einen Lied gesungen, ich war verloren, ganz und gar, war blind, jetzt sehe ich. Was für ein Evangelium, was für eine gute Nachricht, dass mit Schuld und Sünde, die in unser Leben gekommen ist, nicht alles aus sein muss. Nein, es gibt einen Neuanfang, es gibt die Möglichkeit, noch einmal neu durchzustarten. Und all dem, was war in der Vergangenheit, dem wird nicht mehr gedacht werden, als durch Jesus gerecht gemachter darf man dann dastehen. Was für ein Klimawandel, weil es die Gnade von Jesus gibt. Im Johannesevangelium im Kapitel 1, ich glaube es ist der Vers 17, da heißt es, das Gesetz ist durch Mose gekommen, aber die Gnade und Wahrheit, die ist durch Jesus geworden. Was für eine wunderbare Zeit, in der wir leben dürfen. Neues Testament, wo es die Gnade schon gibt. Wenn wir 10.000 Jahre sind, haben wir im Lied gesungen, in seiner Herrlichkeit, mein Herz noch von der Gnade singt, wie in der ersten Zeit. Ich wünsche uns, dass diese eigentlich tragische Geschichte uns hilft, vielleicht etwas sorgsamer umzugehen, wenn es darum geht, andere zu beurteilen und zu verurteilen. Und manches Mal müssen wir das auch tun. Wir können natürlich nicht darüber hinwegsehen. Wenn jemand über die rote Ampel fährt, ja, dann muss man die Strafe bezahlen. Ja? Aber in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Beziehung zu Gott, da darf Gnade das entscheidende Schmiermittel sein. Und wenn wir gnädig miteinander umgehen, dann wird sich auch das Klima verändern in Familien, und auch in Gemeinden. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Ja, lasst uns noch beten und wem es möglich ist, der darf gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, vielen Dank für diese Geschichte, die sich damals am frühen Morgen abgespielt hat. Und vielen Dank für den Ausgang von dieser Geschichte. Menschlich gesehen spielt sich da ein Drama ab. Und wenn du nicht da gewesen wärst, was wäre aus dieser Frau geschehen? Wenn du nicht in diese Welt gekommen wärst, Herr Jesus, was für eine Perspektive hätten wir als Menschen? Danke für diese Gnade, die durch dich geworden ist, dass wir neu anfangen können, dass du Schuld vergibst, weil du bezahlt hast, stellvertretend, vor fast 2000 Jahren, aber das gilt, das wird anerkannt von Gott, weil es ein gerechter Preis war, weil es ein gerechtes Opfer war, das du gebracht hast. Davon leben wir und das ja, möchten wir auch immer wieder als frohe Botschaft weitersagen, den Menschen, die das gar nicht mehr kennen in unserer Zeit, die sich von dir abwenden, was immer auch die Gründe dafür sind. Vielleicht finanzielle Gründe, vielleicht weil sie das wunderbare Evangelium eigentlich gar nicht kennen, tragischerweise. Ja, wir möchten so sehr bitten für unsere Region hier in Hohenlohe, auch im Großraum Pretzfeld, dass Menschen dir begegnen und dich finden und dir nachfolgen. Und auch für uns möchte ich dich von Herzen bitten, Herr, hilf uns, deinem Wort gemäß zu leben, einander in Gnade, in Liebe und in Barmherzigkeit zu begegnen. Amen. Thank you.